Du kennst dieses Gefühl ganz bestimmt. Also, du sitzt an deinem Schreibtisch, starrst auf den Hörer oder dein Headset und deine Handflächen werden so ein kleines bisschen feucht.
Oh ja.
Und im Nacken spürst du diesen feinen, kalten Schweiß. Kaltakquise.
Ein Albtraum für viele.
Absolut. Für die allermeisten von uns fühlt sich das halt an wie so ein notwendiges Übel im Geschäftsleben. Eine Art, ja, tägliche psychologische Mutprobe, bei der man eigentlich nur darauf wartet, abgelehnt, weggedrückt oder unfreundlich abgewimmelt zu werden.
Genau, man erwartet förmlich den Schlag ins Gesicht.
Richtig. Aber was wäre, wenn genau dieses massive Unbehagen, also diese Angst vor dem Hörer, auf einem gigantischen Denkfehler beruht?
Und das ist ein Denkfehler, der uns unglaublich viel Energie und eben auch potenziellen Umsatz kostet. Wir haben uns über die Jahre einfach angewöhnt, das Telefon als eine Art unhöflichen Störfaktor zu betrachten. Also wir denken, wir fallen den Leuten zur Last.
Ja, man hat das Gefühl, man nervt einfach nur.
Exakt. Aber das ist eine völlig veraltete und paradoxerweise auch sehr egozentrische Perspektive auf moderne Kommunikation.
Und genau deshalb nehmen wir uns heute in diesem Deep Dive ein absolut faszinierendes Quellenmaterial vor. Wir analysieren das für dich komplett.
Und zwar das Handbuch Kaltakquise mit System von Wilfried Bechtler.
Genau. Unsere Mission heute ist ambitioniert, aber ich finde, sie ist machbar. Wir wollen die Kaltakquise für dich komplett entzaubern.
Ein für alle Mal.
Und um das gleich mal klarzustellen, wir reden hier nicht über irgendwelche billigen Motivationstricks aus den 90ern.
Gott sei Dank nicht.
Ja, so, es geht nicht darum, wie du den Fuß in die Tür kriegst oder Leute rhetorisch irgendwie an die Wand redest. Wir untersuchen hier ein verlässliches, fast schon stoisches Betriebssystem.
Ein System, das einfach funktioniert.
Richtig. Eines, das die Reibung reduziert und dich am Hörer so gelassen macht, als würdest du, naja, einen alten Bekannten anrufen.
Der Autor startet im Buch direkt mit einer These, die im ersten Moment, finde ich, völlig absurd klingt.
Okay.
Er behauptet nämlich, dass Kaltakquise, also der wirklich unangekündigte Griff zum Telefon, heute eine viel größere Macht hat und viel besser funktioniert als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Warte mal, besser als früher?
Ja, tatsächlich.
Ich meine, wir ertrinken doch alle quasi in unseren digitalen Postfächern. Niemand geht mehr ans Telefon, wenn er die Nummer nicht kennt. Wie kann denn das Telefon heute mächtiger sein?
Also, wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns die Landschaft mal so anschauen, macht das eigentlich sofort Sinn.
Okay, erklär mal.
Alle unsere digitalen Kanäle, also E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, Slack, diese ganzen Retargeting-Ads, die sind mit einem unfassbaren Lärm überfüllt.
Oh ja, das stimmt.
Alles ist asynchron und buhlt permanent um unsere Aufmerksamkeit. Das Telefon hingegen schneidet durch diesen Lärm wie ein warmes Messer durch Butter.
Schönes Bild.
Es bietet nämlich etwas extrem Seltenes und gerade im B2B-Bereich Unbezahlbares. Und zwar ungeteilte, synchrone Aufmerksamkeit.
Weil halt keine Werbebanner flackern.
Genau. Du kannst am Telefon nicht einfach weiterscrollen. Es gibt für einen kurzen Moment nur zwei menschliche Stimmen. In Echtzeit. Und das ist in unserer heutigen Zeit einfach eine absolute Superkraft.
Wahnsinn, ja. Aber diese Superkraft entfaltet sich eben nur, wenn man sie nicht wie ein klassischer Callcenter-Agent nutzt, der einfach stur seinen Text abliest.
Auf keinen Fall, das wäre fatal.
Wenn das Telefon also heute dieser exklusive Kanal ist, bleibt ja die große Frage: Warum hassen wir es dann so sehr? Warum haben wir diesen kalten Schweiß?
Bechtle liefert darauf eine, naja, sehr harte, aber klare Antwort.
Die da wäre?
Er sagt, der Schweiß kommt, weil die Leute in der völlig falschen Rolle stecken. Sie gehen in das Gespräch als, wie er es nennt, Produktpusher.
Lass uns das mal aufdröseln. Dieser Produktpusher. Wer in dieser Rolle anruft, der geht ja völlig unbewusst von bestimmten Annahmen aus, oder?
Ja, von drei Annahmen, die in der modernen Geschäftswelt einfach absolut nicht mehr existieren. Die erste Annahme ist, der Kunde hat Zeit für mich.
Hat er nie.
Eben. Die zweite Annahme, der Kunde will mir überhaupt zuhören. Und die dritte, und das ist vielleicht die gefährlichste Annahme,
Dass er logisch entscheidet?
genau, dass der Kunde rein logisch entscheidet, nachdem er meine ganzen tollen Argumente gehört hat.
Das ist fast schon tragikomisch, weil, wenn wir ehrlich sind, wirklich nichts davon auf Entscheider zutrifft. Führungskräfte haben einfach null Zeit. Sie
Richtig.
hassen Unklarheit und sie entscheiden in den ersten Sekunden komplett nach Risiko, Aufwand und Sympathie. Nicht nach so einer detaillierten Featureliste.
Und deshalb fordert das Buch einen radikalen Paradigmenwechsel von uns. Also weg vom Produktpusher hin zum sogenannten Vertrauensarchitekten.
Vertrauensarchitekt, okay.
Das ist quasi der Kern des ganzen Systems. Das Ziel deines Anrufs ist ab sofort nicht mehr jemanden zu überreden. Du rufst nicht an, um etwas zu verkaufen.
Sondern?
Dein einziges Ziel ist reines, professionelles und auch emotionsloses Sortieren. Du stellst dir nur Fragen wie, passt das Thema, das ich löse, grundsätzlich in die Welt des anderen?
Aha.
Passt das zeitliche Fenster gerade? Und macht ein nächster winziger Schritt Sinn? Wenn nein, wunderbar. Wenn ja, auch wunderbar.
Ich versuche gerade, mir diese Haltung mal so richtig greifbar zu machen. Weißt du, das erinnert mich extrem an so Abläufe in einem Krankenhaus.
Wie meinst du das?
Stell dir so eine Triage-Pflegekraft in der Notaufnahme vor. Wenn du da blutend reinkommst, fängt diese Person ja auch nicht panisch an dir herum zu operieren.
Ja, hoffentlich nicht.
Sie hält ja auch keinen überzeugenden Monolog darüber, wie modern die Skalpelle der Klinik sind oder wie viele Awards der Chefarzt gewonnen hat.
Das wäre auch eine sehr seltsame Notaufnahme.
Eben. Sie stellt ein oder zwei extrem präzise Diagnosefragen, um sofort zu sortieren. Also, wie dringend ist das? Gehört dieser Patient jetzt sofort in den OP oder keiner ins Wartezimmer?
Mhm.
Es ist eine reine Einordnung der Relevanz, völlig ohne Druck.
Das ist eine grandiose Metapher, die trifft den Nagel wirklich exakt auf den Kopf. Und überleg mal, was diese innere Triage-Haltung, dieses ich prüfe nur, ob wir überhaupt weiterreden sollten, was das mit dir macht.
Es nimmt den Stress raus.
Absolut. Sie verändert unbewusst alles an deiner Kommunikation. Dein Sprechtempo wird automatisch ruhiger, der Klang deiner Stimme senkt sich.
Weil du eben nichts erzwingen willst.
Genau. Deine Sätze werden kürzer und prägnanter. Du klingst am Telefon einfach nicht mehr wie jemand, der verzweifelt einen Termin braucht, sondern wie ein Profi auf Augenhöhe, der einfach eine Situation prüft.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, das ist ja der Schlüssel, warum Entscheider plötzlich am Telefon bleiben. Sie spüren sofort, dass da niemand etwas erzwingen will.
Richtig. Entscheider kaufen in erster Linie Sicherheit. Nicht Produkte. Der Abwehrreflex, den wir ja alle kennen.
Dieses Ich habe kein Interesse nach 2 Sekunden.
Exakt. Das richtet sich ja fast nie gegen das eigentliche Angebot. Wie auch. Der angerufene Entscheider weiß nach 3 Sekunden ja noch gar nicht, was du überhaupt anbietest.
Stimmt eigentlich.
Der Reflex richtet sich ausschließlich gegen das unangenehme Gefühl, überrumpelt zu werden. Gegen diesen drohenden Kontrollverlust. Und der Vertrauensarchitekt eliminiert dieses Gefühl sofort.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Lass uns genau da mal einhaken, denn das wird jetzt neurologisch extrem spannend.
Oh ja.
Wenn unser Ziel also ist, dem Gegenüber Sicherheit zu geben und diesen sofortigen Fluchtreflex im Gehirn quasi kurz zu schließen, wie genau machen wir das, wenn wir ja nur unsere Stimme haben?
Die Quelle spricht da sehr tiefgehend von Neuromarketing und einem Konzept namens kognitiver Leichtigkeit.
Okay, was heißt das konkret?
Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, Freiheit zu lieben und Zwang zu hassen. Es gibt einen psychologischen Abwehrmechanismus gegen Druck. Das nennt man in der Psychologie die sogenannte Reaktanz.
Reaktanz, okay.
Stell dir vor, dich drückt jemand physisch gegen eine Wand. Was machst du? Dein automatischer Reflex ist es, dagegen zu halten und zurückzudrücken.
Ja, logisch. Man wehrt sich.
Und genau das passiert verbal am Telefon. Je stärker du versuchst, den anderen in ein Gespräch zu verwickeln, desto härter baut das Gehirn des anderen eine Mauer auf.
Hm, kenne ich gut.
Um diese Reaktanz gar nicht erst entstehen zu lassen, musst du etwas tun, was für viele Verkäufer im ersten Moment völlig absurd klingt. Du musst die Kontrolle komplett abgeben.
Die Kontrolle abgeben. Beim Verkaufen.
Ja. Und das führt uns zu einem der markantesten Werkzeuge aus dem Buch, dem sogenannten 20-Sekunden-Rahmen.
Ah.
Das ist der Satz direkt nach der Begrüßung. Er lautet einfach, darf ich 20 Sekunden? Dann entscheiden Sie, ob es relevant ist.
Darf ich 20 Sekunden? Okay. Dieser Satz wirkt ja fast unscheinbar.
Ist er aber nicht. Es ist ein echtes Meisterwerk der psychologischen Reduktion. Er respektiert die Zeit des anderen, er definiert ein klares, überschaubares Ende, nämlich diese 20 Sekunden, und legt die absolute Entscheidungshoheit ganz bewusst in die Hände des Angerufenen.
Aber warte, lass mich hier mal ganz kurz den Teufelsadvokaten spielen.
Gerne.
Ist das in der Praxis nicht unglaublich riskant? Du gibst da einer völlig fremden Person nach nur wenigen Sekunden die offizielle, explizite Erlaubnis, das Gespräch einfach zu beenden. Drückt man dem Hörer da nicht quasi die sprichwörtliche geladene Waffe in die Hand und sagt, hier, drück ab?
Das denken viele.
Warum legt der andere dann nicht einfach direkt auf?
Weil paradoxerweise genau diese radikale Erlaubnis zum Gehen den Fluchtreflex ausschaltet. Ja, du drückst ihm die Waffe in die Hand, aber weil er weiß, dass er sie hat, muss er sie nicht abfeuern.
Okay, das ist spannend.
Es bedient das Konsistenzprinzip im Gehirn. Du fragst nach einem winzig kleinen Ja für lediglich 20 Sekunden. Das ist ein Investment, das echt niemandem wehtut.
Mhm.
Gleichzeitig greift die Verlustaversion. Der Angerufene spürt, hey, ich habe hier die totale Kontrolle. Dieser Mensch bedroht meine Zeit gar nicht. Und in genau dem Moment fahren die inneren Schutzschilde hörbar nach unten.
Das ist echt verblüffend. Man erzeugt Autorität, indem man sie verschenkt. Es gibt dazu ja noch einen weiteren Satz in Bechtels System, den sogenannten Druck-Raus-Satz.
Oh ja, der ist essentiell.
Der lautet einfach, und wenn es für Sie nicht passt, ist das völlig okay. Der Autor legt da im Buch enorm Wert darauf, wie dieser Satz gesprochen wird, oder?
Genau, die Tonalität ist hier alles. Er muss extrem ruhig und fast schon beiläufig fallen.
Also nicht so aufgesetzt?
Nein, überhaupt nicht. Wenn du das gehetzt oder so künstlich freundlich aussprichst, erkennt das Gehirn des anderen sofort den billigen Verkaufstrick. Das Ziel ist immer diese kognitive Leichtigkeit.
Was heißt das dann für den Rest vom Gespräch?
Psst. Nutze 9 bis 12 Wörter pro Satz. Ein Gedanke, ein Satz und streiche bitte alle weichmachenden Floskeln aus deinem Vokabular.
Du meinst diese klassischen Einstiege wie, ich würde Ihnen heute vielleicht ganz gerne mal kurz unser neues Portfolio vorstellen, wenn es Ihnen gerade passt.
Ja, ganz furchtbar, das macht dich sofort klein und signalisiert totale Unterwürfigkeit. Ein Vertrauensarchitekt formuliert klare, erwachsene Aussagen, ohne Konjunktive. Kein würde, hätte, könnte.
Okay. Also die psychologischen Grundlagen haben wir verstanden. Wir wissen jetzt, wir müssen Reaktanz verhindern, indem wir Kontrolle abgeben.
Genau.
Aber wenn ich nun an meinem Schreibtisch sitze und die Nummer wähle, dann nützt mir Philosophie allein ja recht wenig. Mein Kopf ist leer, der Puls steigt. Wie gießen wir das in ein exaktes, wiederholbares Gespräch?
Kein Text zum monotonen Ablesen.
Das würde man ja auch sofort hören.
Richtig. Betrachte es eher wie ein stabiles Geländer in einem unbeleuchteten Treppenhaus. Du klammerst dich da nicht verkrampft dran fest, aber du spürst einfach, dass es da ist, falls du mal ins Stolpern gerätst.
Lass uns dieses Geländer mal anfassen. Schritt 1 beginnt direkt bei den ersten Worten, die man spricht. Der sogenannte Name im Dreitakt. Ich erkläre das mal ganz kurz für unsere Hörer.
Mach das.
Man sagt seinen Nachnamen, lässt dann eine deutliche Pause und sagt dann Vorname und Nachname, also zum Beispiel Müller. Pause, Thomas Müller.
Es klingt lächerlich banal, aber die Wirkung ist enorm. Weißt du, was passiert, wenn jemand seinen Namen schnell am Telefon nuschelt?
Man versteht kein Wort.
Genau, das Gehirn des Angerufenen gerät in kognitive Verwirrung, es scannt verzweifelt. Wie hieß der jetzt? Kenne ich die Stimme? Aus welcher Abteilung kommt der Anruf?
Ah, und das lenkt ab?
Total. Diese interne Suchmaschine frisst in den ersten wertvollen Sekunden die komplette Aufmerksamkeit. Der Dreitakt räumt das sofort auf.
Als ich das im Buch gelesen habe, dachte ich sofort an ein musikalisches Metronom. Du sagst deinen Namen, lässt diese eine Sekunde Stille stehen und damit gibst du sofort den Takt, den Rhythmus für das gesamte weitere Gespräch vor.
Eine sehr treffende Analogie.
Aber mal ehrlich, klingt man da nicht wie ein Roboter, wenn man das 30 Mal am Tag exakt gleich aufsagt?
Die Angst davor ist groß bei vielen, das verstehe ich. Aber das Geheimnis gegen dieses Roboterhafte liegt paradoxerweise genau in dieser Pause. Viele Verkäufer haben nämlich panische Angst vor Stille am Telefon.
Da man will das füllen.
Sie wollen jede Millisekunde mit Wörtern vollstopfen. Aber im professionellen Kontext bedeutet Stille Raum und Führung. Die bewusste Pause nach deinem Nachnamen signalisiert dem anderen, ich bin nicht nervös, ich bin kein Bittsteller auf der Flucht, ich bin ein Profi, der sich einfach die Zeit nimmt, seinen Namen verständlich auszusprechen.
Das leuchtet absolut ein. Wir haben also Schritt 1, den Namen. Schritt 2 haben wir eigentlich auch schon besprochen, das ist die Erlaubnis, dieser 20-Sekunden-Rahmen. Dann kommt Schritt 3, der sogenannte Trigger oder Anlass.
Ein sehr kritischer Punkt.
Und hier wird die Architektur ja echt gnadenlos. Es darf laut Buch nur ein einziger Satz sein.
Keine Firmenpräsentation, keine Werbung, sondern eine Beobachtung. Wie sieht denn sowas konkret aus?
Also statt zu sagen, wir sind die tollste IT-Agentur der Stadt und haben den besten Service, sagst du beispielsweise, ich rufe Sie an, weil ich bei Unternehmen in Ihrer Branche aktuell oft sehe, dass die Umstellung auf die neue Softwarenorm intern für extreme Reibungsverluste sorgt.
Okay, und das war's.
Das ist alles. Nur eine Beobachtung der Realität. Du bewertest nicht, du pitchst nichts. Du legst einfach nur ein Thema auf den Tisch.
Wahnsinn. Und dann gleiten wir quasi direkt in Schritt 4, die Diagnose. Anstatt jetzt zu behaupten, Sie haben bestimmt auch dieses Problem, kaufen Sie hier meine Lösung, drehen wir den Spieß um.
Ganz genau.
Wir stellen ein oder maximal zwei Diagnosefragen. Und zwar extrem simpel gehaltene Entweder-Oder-Fragen. Richtig?
Ja. Und warum Entweder-Oder? Weil offene Fragen wie, was sind denn gerade Ihre größten Herausforderungen in der IT, massiv kognitive Energie kosten.
Da muss man ja nachdenken und ausholen.
Richtig. Der Entscheider muss strukturieren und einen Vortrag halten. Eine Entweder-Oder-Frage wie, wie lösen Sie das aktuell? Bauen Sie das intern auf oder haben Sie externe Partner? Ist dagegen kinderleicht zu beantworten. Sie verwickelt den Angerufenen sofort in einen Dialog, ohne dass er geistig schwer arbeiten muss.
Das ist wirklich schlau. Und wenn die Diagnose dann ergibt, dass es tatsächlich Relevanz gibt, also ein Fit da ist, dann folgt Schritt 5, der Optionsschritt oder Terminschritt. Die Quelle warnt hier vor einem Fehler, den ich glaube, fast alle machen.
Oh ja.
Der absolute Todsündensatz lautet:
Lassen Sie uns doch nächste Woche mal unverbindlich austauschen. Ein furchtbarer Satz. Für das Gehirn eines vielbeschäftigten Menschen übersetzt sich unverbindlich austauschen nämlich in ein furchtbares, strukturloses Zeitloch, in dem ich mir 45 Minuten lang PowerPoint-Folien ansehen muss, die mich nicht interessieren.
Oh Gott. Ja. Wie macht man's besser?
Ein Vertrauensarchitekt wird hier maximal konkret. Niemals mal austauschen. Du schlägst einen klar strukturierten 15-Minuten-Abgleich vor.
Mhm.
Und dann bietest du wieder Kontrolle an, durch zwei klare Optionen. Passt es Ihnen dafür besser am Dienstag um 10 Uhr oder am Donnerstag um 15 Uhr?
Mhm. Ich merke richtig, wie sich diese Methodik durchzieht. Man baut permanent einen sicheren Rahmen. Aber lass uns mal kurz über den Tonfall sprechen.
Wichtiges Thema.
Das Skript kann ja in der Theorie noch so brillant sein, wenn die Stimme nicht mitmacht. Die Quelle gibt hier den extremen Tipp, bewusst 10% langsamer zu sprechen, als man es selbst für richtig hält.
Ja, weil Nervosität am Telefon uns unweigerlich schnell und oft auch schrill macht. Wenn du bewusst das Tempo drosselst, wirkst du automatisch souveräner.
Gibt es da noch mehr zur Stimme?
Ja, ein weiteres essentielles Detail aus dem Handbuch betrifft die Satzmelodie. Am Ende eines Aussagesatzes muss deine Stimme zwingend nach unten gehen.
Ah, okay.
Viele Menschen haben die Angewohnheit, am Satzende mit der Stimme so leicht nach oben zu wandern. Das lässt Aussagen wie Fragen klingen. Es wirkt unsicher und bittend. Wenn du Führung übernehmen willst, muss deine Aussage wie ein sanfter Punkt klingen, nicht wie ein Fragezeichen.
Soweit die ideale Welt. Wir haben jetzt das Geländer, wir haben die ruhige Stimme, wir gehen am Satzende runter, aber wir wissen beide, die Realität da draußen ist chaotischer.
Oh ja, da warten die Einwände.
Eben. Auch das beste Skript verhindert nicht, dass der Entscheider nach 10 Sekunden dazwischen grätscht und sagt, ich habe keine Zeit. Oder den ultimativen Klassiker auspackt. Wissen Sie was? Schicken Sie mir einfach mal eine E-Mail mit Ihren Unterlagen.
Der Klassiker.
Wie überlebt dieses System solcher Einwände, ohne dass wir wieder in diesen alten Kampfmodus verfallen, bei dem wir versuchen, den Kunden verbal zu besiegen?
Hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Die grundlegende Haltung der Premium-Architektur ist, ein Einwand ist niemals eine persönliche Ablehnung.
Sondern?
Das Gehirn des anderen gibt dir in dem Moment nur ein Signal, einen Sortierwunsch. Es sagt dir eigentlich nur, irgendetwas an dem Thema oder an dem Zeitpunkt passt gerade nicht für mich.
Okay, das nimmt den Druck schon mal raus.
Das System schlägt dafür eine sehr klare dreiteilige Navigation vor. Anerkennen, klären und dann wieder eine Option bieten.
Lass uns das doch mal durchspielen.
Gerne.
Ich bin jetzt mal der genervte Kunde. Ich sage, wissen Sie was, Herr Müller, schicken Sie mir das einfach alles mal per Mail. In 99% der Fälle wissen wir ja beide, das ist der berühmte Mailfriedhof. Der Kunde will nur höflich auflegen und wird die Mail niemals lesen. Wie reagiere ich als Vertrauensarchitekt?
Du blockst diesen Schlag nicht ab, sondern du nimmst ihn an. Zuerst das Anerkennen. Du sagst, sehr gerne, mache ich.
Peng, der Druck ist raus.
Genau, dann kommt sofort die Klärung, um herauszufinden, ob da überhaupt echte Relevanz besteht. Du fragst, damit ich Ihren Posteingang nicht unnötig flute, welche zwei konkreten Punkte müssen in der Mail stehen, damit es für Sie überhaupt Sinn macht, da mal einen Blick reinzuwerfen?
Boah, das ist gut.
Und dann direkt wieder die Option. Und wann darf ich dazu kurz nachfassen? Eher Dienstag oder Donnerstag?
Wow. Weißt du, das ist wirklich exakt wie verbales Aikido.
Ja, das trifft es perfekt.
Anstatt die starr gegen den Einwand zu stemmen oder zu argumentieren nach dem Motto, aber eine Mail bringt doch nichts, ich brauche doch nur 5 Minuten, nimmst du die Schwungenergie des Gegenübers einfach auf. Du gibst ihm Recht, lässt ihn quasi ins Leere laufen und leitest die Energie durch eine intelligente Klärungsfrage sanft in deine Struktur um.
Und weißt du, warum so viele Verkäufer genau an diesem Punkt anfangen, mit dem Kunden herumzuargumentieren? Warum sie plötzlich schneller, lauter und rechtfertigend werden?
Weil sie gestresst sind.
Weil sie sich von dem Einwand persönlich angegriffen fühlen. Sie wollen ihre eigene Nervosität kompensieren. Die Bechtel-Methode verlangt genau das Gegenteil. Wenn der Einwand kommt, wirst du noch ruhiger, noch leiser und fasst dich noch kürzer. Du nimmst das Tempo komplett aus der Situation. Und dadurch behältst du die Führung.
Das wirft für mich aber eine wichtige Frage auf. Wenn man das im großen Stil macht, also wenn ich dieses psychologische Aikido täglich in 50 Anrufen anwende, das ist doch geistig extrem fordernd.
Absolut.
Ein großartiges Gespräch am Telefon ist ja wertlos, wenn das System dahinter pures Chaos ist. Wie verhindert man, dass man nach 3 Tagen völlig ausbrennt? Wie baut man um diese Einzelgespräche herum eine planbare Maschine?
Bechtle nennt das das unsichtbare Rückgrat der Akquise.
Mhm.
Und das fängt bei einer glasklaren Positionierung an. Wenn du am Telefon erstmal ins Schwafeln kommst, was ihr alles Tolles machst, verlierst du.
Tra.
Er nutzt dafür eine sehr spitze Formel. Ich helfe Zielgruppe X, Ergebnis Y zu erreichen, ohne typische Nebenwirkung Z.
Ah, das vermeidet Erklärungsnot. Also anstatt zu sagen, wir machen digitale Transformation und komplexe Softwareintegration, sagt man, ich helfe Produktionsleitern, die Maschinenauslastung um 10% zu steigern, ohne dass das IT-Team am Wochenende Überstunden schieben muss.
Exakt. Das ist sofort greifbar für das Gehirn.
Und wenn dieses Fundament steht, wie verwalte ich dann hunderte solcher Kontakte in einer Pipeline, ohne komplett den Überblick zu verlieren?
Die absolut unumstößliche Grundregel seiner Pipeline lautet: Es gibt keinen Kontakt, sei er noch so klein, ohne eine nächste Aktion, mit einem festen Datum und einer Uhrzeit.
Wirklich immer mit Datum?
Immer. Wenn du ein gutes Gespräch hattest, aber kein konkretes Datum für den nächsten Schritt vereinbart hast, ist das kein Lead, dann ist das nur Hoffnung. Und Hoffnung ist keine tragfähige Geschäftsstrategie.
Okay, ich muss hier aber trotzdem nochmal kritisch reingehen. Die Quelle empfiehlt ja ein Akquise-Cockpit mit 7 spezifischen KPIs. Man soll jede Diagnose tracken, jeden Kontakt penibel terminieren. Selbst bei so einem simplen E-Mail-Austausch sofort ein Datum für die Wiedervorlage setzen.
Ja, das System ist da streng.
Aber erzeugt diese ganze administrative Bürokratie, dieses ständige Eintragen ins CRM, nicht exakt die Reibung, die wir eigentlich abschaffen wollten?
Ein sehr verständlicher Gedanke. Aber in der Realität ist es ein Paradoxon. Weißt du, was wirklich müde macht und den Flow zerstört?
Was denn?
Fleiß ohne Wirksamkeit. Wenn du jeden Morgen vor deinem System sitzt und krampfhaft überlegen musst, puh, wen rufe ich heute eigentlich an? Was habe ich mit dem Herrn Müller vor 3 Wochen besprochen? Dann verbrennst du enorme geistige Kapazitäten.
Das stimmt allerdings.
Diese Struktur, die KPIs und die fixe Vorgaben, die befreien deinen Kopf. Das Cockpit sagt dir am Morgen exakt, was zu tun ist. Es ist der fundamentale Unterschied zwischen wildem, panischem Strampeln im Wasser, bei dem du dich völlig erschöpfst, und zielgerichtetem Schwimmen.
Und er betont ja auch, dass man sich auf die richtigen Zahlen fokussieren muss. Weg von den sogenannten Spätindikatoren wie reinem Umsatz. Umsatz sagt mir heute ja eigentlich nur, ob ich vor 3 Monaten einen guten Job gemacht habe.
Ganz genau.
Er ändert nichts an meinem heutigen Tag. Ich muss auf die Frühindikatoren schauen. Wie viele geführte Kurzgespräche hatte ich heute? Wie viele echte Diagnosen konnte ich stellen? Das gibt mir doch auch als Anrufer eine enorme emotionale Distanz, oder?
Absolut. Wenn deine Maschine läuft und du weißt, dass aus 10 Erstkontakten statistisch 3 Diagnosen und 1 Termin entstehen, dann verliert das einzelne Nein am Telefon völlig seinen Schrecken.
Weil es einkalkuliert ist.
Richtig. Du nimmst es nicht mehr persönlich, weil es nur noch eine neutrale Statistik innerhalb deines funktionierenden Systems ist. Es macht dich emotional völlig unabhängig von diesem einen Einzelgespräch.
Das ist ein unfassbar befreiender Gedanke zum Schluss. Wir haben heute wirklich das Betriebssystem für professionelle Erstkontakte tiefgründig analysiert. Um diesen Paradigmenwechsel für dich noch einmal glasklar zusammenzufassen: Kaltakquise ist kein rhetorischer Straßenkampf. Menschen zu überrumpeln oder in eine Ecke zu drängen, es ist ein hochprofessionelles, zutiefst respektvolles Sortieren. Du baust einen sicheren Rahmen auf, du entziehst dem Fluchtreflex die Energie, indem du bewusst Kontrolle abgibst, und du führst durch klare Diagnosefragen.
Und der schönste Nebeneffekt bei der ganzen Sache? Weil du aufhörst, krampfhaft zu versuchen, die Welt von dir überzeugen zu müssen, nimmst du den Druck komplett aus dem Kessel.
Ja.
Und zwar nicht nur für die Person am anderen Ende der Leitung, sondern vor allem für dich selbst. Das ist der wahre Gewinn.
Das Handbuch, das wir heute seziert haben, wendet dieses System ja sehr streng und methodisch auf die reine B2B-Kaltakquise an. Aber wir wollen dich heute mit einem Gedanken entlassen, der weit über das Telefon hinausgeht.
Das ist ein sehr cooler Gedanke.
Stell dir doch mal vor, du nutzt diese Vertrauensarchitekt-Mentalität einfach in deinem ganz normalen Alltag.
Mhm.
Denke mal an deine nächste Gehaltsverhandlung. Denke an chaotische interne Team-Ickings, wo jeder unbedingt Recht haben will. Oder stell dir vor, du stehst auf einem Event und netzwerkst.
Überall, da gibt es ja auch diesen Druck.
Genau. Wie viel Frustration, wie viel zwischenmenschliche Reibung und vielleicht auch kalten Schweiß könntest du dir ersparen, wenn du einfach aufhörst, andere Menschen mühsam von deiner Sichtweise überzeugen zu wollen.
Das ändert wirklich alles.
Was würde passieren, wenn du beim nächsten Konflikt oder beim nächsten Kennenlernen einfach mal innerlich einen Schritt zurücktrittst, ganz kurz um Erlaubnis bittest und dann ruhig, erwachsen und völlig wertfrei anfängst zu sortieren? Spiel mal ein bisschen mit diesen Gedanken. Das war der Deep Dive für heute.